Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Ich wollte noch jemanden einladen. Hallo Frank.
Hallo Jens.
Na? Na?
Wie war es letzte Woche bei Volvo-Treffen?
Ey, da war es toll.
Ja, war es voll? Also man kann
toll, voll war es. Ja. Es waren in der Spitze 80 Volvo 240 auf dem Hof.
Oh ja, ist viel, ne?
Richtig voll, also ja. Knallvoll der Hof.
Ja.
Das war unerwartet voll für viele.
Ja?
Ja, auch Alex war ganz überrascht, glaube ich. Er meinte schon, ob wir nächstes Jahr nochmal eine Volvo-Veranstaltung machen. Ich weiß es nicht. Ich finde, das war so legendär mit diesem Programm.
Ja, das kannst du ja nicht toppen.
Mit den Designern, also mit den echten Originaldesignern, die haben damals bei Volvo im Werk von Gunnar Falk den Auftrag bekommen, den 240 zu redesignen. Mhm. Also es sind ja tatsächlich, die hatten ja ihre Originalzeichnung alle dabei. Mhm. So. Konntest du dir angucken, konntest dich mit denen unterhalten. Der Ulf Kranberg war da, der die Nordica 240 Turbo Tourenwagen gefahren ist mit Johnny Giacotto. Mhm. Also Björn Olsson.
Den kennen die meisten nur aus dem M3.
Ja, den Johnny Giacotto.
Ja.
Genau. Dann der Björn Olsson, der jetzt so ein Gruppe A-Buch wohl demnächst schreibt, der auch die Zeichnung hier gemacht hat. Also das war ja auf einem Niveau, die waren ja alle auf dem Punkt.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also man, das kannst dann du nicht muss man es zu einem anderen Thema machen irgendwie.
Nee, genau. Und ich finde, 50 Jahre Volvo, überhaupt Volvo 240, mit diesem ganzen Rahmenprogramm ist es so legendär, einmal zack, das war's. Das macht man nicht nochmal. Mm. Punkt, Ende.
Ja, finde ich auch. Kann man sich mal was Neues ausdenken. Gibt ja genug Anlässe und wir haben eben...
Nee, man kann ja ein anderes Volvo-Treffen machen überhaupt.
Ja, ja,
man
das kann
Volvo-Klassiker-Treffen machen.
Ja, genau.
So. Da kommen
genau.
Halt auch alle 850er und Amazonen und so.
Und alle Buckligen.
Und alle Buckligen, aber das war... Und für mich war, wir haben ja noch für die Oldtimer-Markt eine Fotoproduktion gemacht. Mhm. Da wird der Volvo 240 ja auch noch Titelgeschichte sein. Und auch das, Volvo 240 war noch nie Titelgeschichte in der Oldtimer-Markt. Und nach der Fotoproduktion Sonntag haben wir uns hier in der Garage nochmal getroffen, weil die Designer Hakan und der Rolf Malmgren wollten unbedingt die Garage 11 nochmal sehen. Mhm. Und dann haben uns hier Autos, die haben ja Bock auf alle,
auf
alle Autos, ne? So.
Klar,
und dann haben sie über die Autos und dann haben wir gestanden und das Plakat zusammen unterschrieben, weißt du, so. Und für mich, wie soll ich sagen, mein Volvo-Level ist so, es geht ja nicht mehr. Mhm. Und Punkt. Mhm. Also es ist so.
Mhm. Zu Ende gespielt.
Ja, aber so auf einem Niveau, wo du sagst, okay, was soll denn jetzt noch kommen? So, ne? War toll. Also ich bin begeistert.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich auch mal die Intention hatte, als ich jung war, mir so ein Volvo zu kaufen, ein Kombi. Und zwar immer dann, wenn du die Schnauze voll hast, dass irgendwas, was du selber fährst, nicht funktioniert. Dann fragst du ja so ein paar Leute in deinem Umfeld, was kann man sich eigentlich für ein Auto kaufen, was immer funktioniert und was einfach zu warten ist. Ja. Und dann sagte man mir, ja, kauf dir so ein Volvo, am besten einen späten 240. Und das war damals Mitte der 90er, waren später 240 natürlich aus den schon noch Ende oder Anfang 90er, ne?
Ja, bis 93 gebaut.
Genau, und ja. Und was die halt meinten, war damals so ein 87er, 88er, die waren damals auch nicht besonders teuer. Also und mich hat das dann fasziniert. Auch was dieses Grundlagenthema angeht. Wenn du in dieses Auto reinguckst, ist es ja alles ganz klar. Es ist jetzt nicht die Schnörkelei und nicht die große Emotion in bestimmten Themen, aber es ist genau auf den Punkt. Und du weißt, du sitzt halt auf einem hochwertigen Stoff, der sich auch gut anfühlt. Du weißt, dass die Qualität jedes einzelnen Schalters dafür gebaut ist, immer zu funktionieren. So, ja.
Ja.
Und es ist dir klar, wenn der nicht funktioniert, dann ist er vielleicht ausgejackelt. Aber dann brauchst du halt einen neuen und dann 7,50 Euro. Und das ist ja bis heute so, dass die Ersatzteilsituation für Volvo also für klassische Volvo, sehr gut ist.
Sehr gut. Hat man auch so Firmen wie Scandic zu verdanken, will ja keine Werbung machen, aber an denen kommst du ja kaum noch vorbei. Wo du dann auch, was ich ganz cool finde, bei vielen Teilen kannst du nämlich jetzt wählen immer, Originalteil oder ein Repro-Teil. Das ist ja ein Preisunterschied oft. Und du kriegst ja einfach irgendwie ein Repro-Teil geschickt, sondern kannst es selber auswählen. So, genau. Also bedanken muss ich mich nochmal. Das hat ja finanziell auch noch Volvo, die Volvo Car Deutschland GmbH unterstützt. Mhm. Fand ich sehr nett. Wir haben die Reisekosten mitgetragen und die Firma B&E Auto Nova in Klinde auch. Die hat da auch unterstützt und haben ihr Fähnchen hingestellt und waren auch bereit, da Hotelkosten zu übernehmen. Weil die alten Herren aus Schweden sollten natürlich selber nichts bezahlen. Klar, ein Designer im Rentenalter, der in Göteborg wohnt, warum fährt nicht so Spaß, war man in Hamburg, weißt du, so. Den haben wir eingeladen und dann kamen mit der Fähre über Nacht hier Göteborg-Kiel und haben hier 3 Nächte übernachtet im Hotel, sind Montag wieder zurück, haben sich Hamburg angeguckt, war total nett. Und ich fand das bei Volvo Deutschland auch toll, also ganz so, machen wir.
Ja. Ja, es ist halt schön, wenn man diese Klassikersparte zumindest mal noch im Auge hat. Und man muss ja sagen, das ist ja bis heute geblieben, dieser solide Ruf von Volvo, der hält ja bis heute an.
Ja, zu Recht. Der ist auch zu Recht, muss ich sagen, bei meinem S90, das ist gerade eine Inspektion. Bei Auto Nova, der ist jetzt 93.000 gelaufen, der hat immer noch keinerlei Rostansätze nach 8 Jahren. Weißt du, der ist immer noch in einem Zustand, wo du sagst, boah, geil, geile Qualität einfach. Da quietscht nichts im Innenraum, klappert nichts, knarrt nichts. So, also auch die Materialien sind top. Das ist aber heute nicht mehr so.
Es gibt aber auch zwischendurch natürlich andere Beispiele. Also ist ja nicht jeder Volvo.
Weiß ich nicht, also meiner ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ja. Jetzt habe ich hier zum Ersatz habe ich gerade so einen relativ neuen V60 Cross Country, der steht ja hier.
Habe ich gerade gesehen, ja.
Und da siehst du dann schon, wie das halt, also so, gut, klar, der V60 ist eine Klasse unter dem S90, auch von den Materialien her, das war von vornherein klar. Also der Schalthebel ist ja so gestylt, so leicht oval, da kann man dann so reingreifen, ist alles Plastik. Also in meinem Volvo ist das richtig aus Metall mit Leder, echtes Metall, das ist kühles Metall.
Ja, das, was man halt immer anpackt.
Genau so, das sind so einige Dinge in diesem V60, wo ich gedacht habe, und dann diese neuen Instrumente, mit diesem Google-Zeug da drin.
Ja, also...
Halt so, geht halt immer weiter, aber es wird nicht besser.
Ich bin ja immer noch dabei und da gibt es ja mittlerweile wirklich Umbausätze für verschiedene Fahrzeuge mit voll digitalen Displays, die mehr oder weniger frei programmierbar sind. Und das, was wir mal angedeutet haben, was dann ja beim Golf GTI ja auch möglich ist, dass du dann plötzlich wieder alte Tacho mit diesen Leuchtdioden hast in der Mitte, das wäre halt mega cool. Und das wäre ja jederzeit, auch beim Mercedes beispielsweise, ohne weiteres darstellbar, ja, dass du dann einfach die alte Grafik der Instrumente wieder nimmst. Dass das vielleicht sogar dauerhaft gar niemand einstellen wird oder vielleicht mal so aus Spaß, ist doch egal. Es geht ja darum, dass du erkennbar machst, dass du weißt, dass das Kult ist, was man damals hatte.
Dass man irgendwo herkommt.
Genau.
Beim Golf, ich gehe heute Morgen Brötchen holen und gehe mit meinem Pudelkind da am VW-Händler vorbei und da steht so ein neues Sondermodell. So ein neuer Golf GTI.
Achso, Golf, ja, okay.
Ist der TCR oder so, keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Alter, der hat so Auspuffrohre. Der hat so eine Titan-Akrapovic-Auspuffanlage. Der sieht aus wie getuned am Werk. Der hat 2 so richtige Ofenrohre. Da habe ich noch so gedacht, ja, back to the roots.
Ne? Ja,
so,
aber das, ne? Wir haben ja wieder ein Thema gemacht. Da habe ich mich auch wirklich drüber aufgeregt. Ich habe es dann erst auf den zweiten Blick gesehen. Sie haben jetzt ein solches Sondermodell gebracht, ein Fire and Ice, aber nicht am Golf.
Ganz übel. Ganz übel.
Und zwar nicht am Golf, sondern
ID3 Fire and Ice.
Genau.
Habe ich auch gesehen. Und da gibt es ein Werbefoto, wo tatsächlich der Original Fire and Ice daneben steht.
Ich weiß.
Und das ist ja noch bescheuerter. Im Vergleich sieht man doch sofort, dass es nichts miteinander zu tun hat. Gar nichts.
Ja.
Nix.
Ja.
Nix.
Und wie damals, wenn Fire and Ice Golf 2 haben wir noch nie drüber gesprochen. Das war ja, ich kann mich noch daran erinnern, die Dinger waren hoch diebstahlgefährdet. Andauernd wurden die Dinger gezockt, weil die Innenausstattungen was wert waren. Weil die auch cool waren, ne? Mit dieser Zweifarbigkeit in quasi so, was war das?
Dunkelblau und so ein Lila.
Ja, genau, genau. Und damals wollte jeder so ein Fire and Ice Golf haben. Das war ja auch, Fire and Ice war damals, für diejenigen, die jünger sind und das alles nicht mehr kennen, Bogner, Skifahren, Fire and Ice, das war eine Edelmarke, ist es ja nach wie vor. Also wer, ich sag mal, im Schnee was gelten möchte, der trägt Bogner. Und es ist nach wie vor so, die Jacken kosten ein Unmengen an Geld. Und sind aber auch, naja, von der Qualität, wahrscheinlich war die auch mal besser. Aber auf jeden Fall war das halt extrem in, ne? Und dieser Golf 2 Fire and Ice ist eigentlich so das Sondermodell gewesen, muss man sagen. Also das war schon so sehr hoch gegriffen, obwohl er kein Leder hatte, sondern so einen hochwertigen Stoff.
Genau.
Aber das Ding war schon richtig cool. Und jetzt dann so ein Auto zu bringen, ich fand ja optische Anleihen gar nicht so schlecht, aber das kapiert auch heute gar keiner mehr. Und
Ich verstehe es auch nicht. Also das ist genauso in der neuen Automotoren-Sport zur Übersicht, was so an Neuwagen jetzt wieder rauskommt. Mhm. Und dieser neue Ford Capri. Und du liest das und siehst nochmal das Bild und denkst dir nur...
Ja, macht doch, das ist nicht alles kaputt,
ey. Macht dir alles kaputt.
Macht nicht alles kaputt, ey. Nennt doch bitte nicht ein SUV Capri. Ja, gut, nennt nicht ein SUV Mustang. Nennt den nicht Manta. Was soll das? Ja, weißt du? Was soll das? Ja?
Der Mustang, wie mein Sohn Konrad sagt, totes Pferd, ne?
Ja, genau. genau.
Nee, weil, also ich... Gut, aber vielleicht sind wir auch die ewig gestrigen für manche, ich weiß nicht.
Aber man muss sich doch was Neues ausdenken. Das ist der Punkt. Das Entscheidende ist doch, hat sich doch damals auch was Neues ausgedacht. Ja. Ein Manta. Ja. Manta war doch geil. War ein flacher Opel und der hieß Manta. Mehr musst du doch gar nicht sagen. Nee. Ja? So. Und Manta ist ja, das sieht ja aus wie, warum nennst du ihn Manta, wenn es ein Kugelfisch ist?
Ja. So. Ich verstehe es auch nicht.
Ja. Und, ja, ist schon crazy irgendwie. Und auch beim Mustang, ne? Wie kannst du denn ein Auto, was eine ist über, ich bin ja schlecht im Rechnen, aber über 60 Jahre alte Tradition hat, wie kannst du denn da anfangen, irgendwie
so eine Elektroschlure draus zu machen?
Kannst du nicht machen, sorry. Nee, kannst du nicht machen. Geht nicht. Nein. Es geht nicht.
Doch, siehst du ja, es geht.
Ja,
es ist halt schade. Stimmt, dir fällt nichts Neues ein. Das
ja, und guck mal, ich will dir ein anderes Beispiel geben. Lass uns mal über den AMG SLS reden, den du jetzt hier hast. Wir haben da ja schon in ein paar Folgen drüber gesprochen, weil du ja mal im Blauen gehandelt hast. Diesmal ist es halt eine ganz klassische Farbkombination in Silber mit rotem Leder. So, wie übrigens auch früher mal ein SLS war. Jetzt hätte man ja da hingehen können und hätte ganz doof sagen können, ein AMG GT, der danach kam, nennt man einfach auch SLS. Man hat diesem Namen SLS. Und das war ja damals, kannst du dir ja vorstellen, auch nicht ganz ohne, wenn du so ein Auto SLS nennst und hattest ja schon mal einen Flügeltürer 300 SL. Da musstest du schon was Besonderes bringen. Vielen ist das damals, als es das Auto gab, gar nicht so bewusst gewesen, weil er war auch gar nicht so fies eingepreist. Es war ja ein Auto, was vom Preis her nicht billig war, aber ein Porsche Turbo hatte nicht einen ganz anderen Preis. Aber der Kult, der jetzt hinter so einem Auto steckt plötzlich, ne? Und die Preisstabilität und auch die Wertsteigerung, die kommt nicht von ungefähr. Weil wenn du dir das Auto anguckst mit Frontmittelmotor, mit einer unglaublich langen Front, mit einem Klang, bei dem du natürlich hörst, dass er keine Autopartikelfilter hat, weil sonst würde er nicht so klingen. Du machst den ja an und ich wette, du hast auch in dem Auto wieder drin gesessen und hast gedacht, das ist schon nicht blöd.
Nee, ist geil.
So. Und diese ganze Qualität, ich habe das jetzt dann nochmal, erkannte das ja schon, wahrscheinlich auch von dem anderen, das Auto hat ja in der Mittelkonsole, hinter der Mittelkonsole nochmal so ein kleines Fach, wo man im Grunde das Auto verschließen oder öffnen kann, wenn mal die Batterie mal kaputt ist, gibt es halt immer Notöffnungsmöglichkeiten und auch nochmal so einen Start für den Schlüssel, um ihn reinzustecken. Und die Klappe davon, das ist halt alles, also es ist halt Aluminium.
Wo sitzt die Batterie
und zwar richtig dick.
Vielleicht hinten irgendwo, ne? Boah. Ich meine, ist ein Ladegerät nämlich dabei mit so einem komischen Anschluss?
Ja, das ist für hinten. Der hat hinten, das ist ja der Anschluss für Zigarettenanzünder auch, aber das hat er hinten im Kofferraum. Der hat hinten im Kofferraum eine 12-Volt-Steckdose. Musst du mal reingucken von hier.
Ja?
Ja.
Okay, ja, muss ich mal anschließen.
Haben wir natürlich damals auch schon prophylaktisch gerne mitgeliefert, weil ein Problem haben die Autos aus der Zeit schon
Strom.
Durch diese Bustechnik.
Mhm. Ja. Genau. Ja, die Batterie vom Schlüssel war ja leer. Also der kam vom Transporter hier runter, stand hier unten, will ich wieder starten und dann sagt er im Display Schlüssel nicht erkannt. Ich so, was? Mhm. Und ich so, oh nee, nicht Batterie. Dann bin ich zum Glück hoch in Rewe. Handelsübliche 2025 CR,
zack. Ja, genau.
Und geil gemacht, weißt du, es gibt noch so, ich habe mich so gefreut, wie ich die Batterie gewechselt habe.
Ja, weil du drückst rein, klack, geht diese Klappe auf.
Weil es ist immer so ein Gefummel.
Nee, das
bei meinem,
wenn du weißt, wie es geht, ist easy.
Lass mich doch mal ausreden. Bei meinem Volvo wirst du wahnsinnig, bei diesem, der Schlüssel ist zwar schön, bis da die Batterie draußen ist, da musst du einen Feinmechanikerkurs gemacht haben, um das auseinanderzunehmen. Hier ziehst du den Schlüsselbart, der ja nochmal zum Rausziehen dran ist, drückst einen kleinen Knopf und springt die Klappe auf, kannst die Batterie wechseln.
Genau.
Geil gemacht.
Und guck mal rein, mit so einer Gummidichtung auch.
Ja, total.
Damit das Wasser
geil gemacht. Geil. Habe ich gedacht, boah, ist das mal, das habe ich lange nicht mehr so geil gesehen. Ich dachte, geiler Schlüssel. Also der Schlüssel ist nicht der schönste, aber die Funktion, mega. Mega. War so geil gewechselt, die Batterie. Habe ich mir extra hier als Punkt aufgeschrieben, dass wir da nochmal drüber sprechen müssen, über das Schlüsselfach, ne? Fand ich gut.
Und hast du, hat der Schlüssel das AMG-Zeichen oder der andere oder ist es weg?
Weiß ich nicht.
Ja, weil da ist nämlich normalerweise ist diese Kunststoffklappe, ist mindestens bei einem Schlüssel, gab es damals, der ist nämlich oft nicht mit ausgeliefert worden, gab es damals in so einer kleinen Schatulle ein Teil, wo das AMG Affalterbach-Logo drauf ist, in Sterling-Silber. Auch das wusste immer keiner, habe ich dann immer jedem gesagt, Achtung, ist halt auch was wert, ist Sterling-Silber. Ist halt nicht mal eben so irgendwie blöd. Es ist auch total schlecht, man hat das überhaupt nicht richtig promoted. Also es nützt ja nichts, wenn du irgendwas besonders machst, aber keinem sagst, dass es so ist, oder?
Ja,
so. Ja. Ja, es nützt ja nichts, wenn du eine Brille verkaufst, die, keine Ahnung, aus Gold ist, aber du schreibst es nicht ran.
Dann denk jeder, warum ist die so teuer? Du anschreiben sagst, wie ich den dann gepostet habe, haben dann zig Leute geschrieben, so wenig Kilometer und haben sich dann da aufgeregt unter dem Post, da ein Fahrzeug wäre kein Stehzeug und die müssen gefahren werden und hoffentlich kauft das jemand, der es auf die Straße bringt. Ey, ganz ernsthaft, scheißegal. Wenn ich mir dieses Auto für 200.000 Euro kaufe, ob ich das fahre oder nicht, ist doch furz egal, geht doch keinem was an. Natürlich wäre es schön, wenn es mehr gefahren wird, aber ich verstehe diese Diskussion darüber gar nicht. Vor allen Dingen die ganzen Leute, die das da drunter geschrieben haben, wollen sich den ja gar nicht kaufen. Weißt du, also die das.
Ja, ich verstehe es bei dem Auto auch nicht, weil ich weiß ja, ich kenne ja die Intention, so ein Auto zu kaufen. Also klar, wenn du den damals gekauft hast als einziges Auto, okay, fährst du ihn. Aber wenn ich mir jetzt dieses Auto kaufe, ne, bei meiner Struktur, meiner
fährst du im Jahr 500 Kilometer.
Immer nur, genau. Ja. Genau.
Zweimal um die Alster sind ja, 30 genau. Kilometer.
Ein paar Mal angeben, ein paar Mal durch die Nacht und, genau. und ein paar Mal zu einem Treffen und das war's.
Und dann sind 500 Kilometer.
So. Und jede andere Fahrt überlegst du, ach, nee, könnte ich eigentlich auch mal
Dienstwagen nehmen. Genau.
So,
ne? Ja, genau. War ja auch so.
Ja.
Er hat immer diese Käufer- und Verkäufergeschichten. Ne?
Naja, trotzdem, es ist ein tolles Auto und es ist ein Meilenstein. Also genau die andere Seite zu einem Volvo 240, aber genauso ist es eine Legende und Meilenstein.
Ja, ja. Ich habe hier wieder so harten Kram erlebt, ey. Ein Kunde schreibt mir, also ich verkaufe ein Auto, ja, für einen Kunden an einem Tag zu seinem Wunschpreis.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann der andere Kunde, der es gekauft hat, war unterwegs, so, das Auto ist nicht sofort um- oder abgemeldet worden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Mhm.
So. Mhm. Die Unterlagen sind zum Zulassungsservice gegangen. Dann kriege ich dann nach 5 oder 6 Wochen jetzt so eine erboste WhatsApp. Das Fahrzeug wäre nicht umgemeldet, hätte bei seiner Versicherung angefragt. Er würde jetzt eine Zwangsstilllegung in die Wege leiten lassen. Und ich hätte das mehr oder weniger da wohl nicht so im Blick gehabt. Mich könnte man als Händler nicht weiterempfehlen. Ich so, hä? Weißt du, was mich an dieser Attitüde ärgert? Er kann ja der Meinung sein, bitte, muss er kein Auto mehr kaufen. Ich muss ihm auch, er hatte das Auto auch bei mir gekauft vorher, das kommt noch dazu. Mhm, ja? So, er hatte den besten am Markt gekauft und hat ihn zu seinem Wunschpreis innerhalb von einem Tag wieder verkauft. Hat auch sein Geld gekriegt. Ja, dann dauert auch Ab- und Anmeldung meine Güte, dann dauert es halt, dann hätte er mir abgemeldet bringen müssen. Was weiß denn ich? Ich sehe immer so ein Geschiss mit An- Abmeldung manchmal. Ich weiß gar nicht, was die Leute wollen. Was soll denn passieren?
Nee, es gibt erstmal gibt es einen Kaufvertrag und zweitens,
das Auto muss man ist ja auch gar nicht bewegt worden. Das kommt noch dazu. Das Auto wurde gar nicht gefahren. Mhm. Es ging nur darum, um den Fakt, dass es nicht abgemeldet war. Mhm. Und um was geht's jetzt? Ich kriege meinen Wunschpreis für das Auto wieder. Ja? Mhm. Um was geht's? Geht's um diese 20 Euro Versicherung oder diese 5 Euro Steuern oder um was geht's dabei? Ich verstehe es nicht. Mhm. Ist mir ein Rätsel. Und diese Attitüde dann zu sagen, sie, als Händler kann ich sie nicht weiterempfehlen. Ich so, what? Das macht ja übrigens unser anderer Freund auch nicht mehr. Der hat nämlich heute Nacht eine riesen Google-Rezession geschrieben.
Okay.
Der Freund, der den Mercedes 230 Kompressor nicht kaufen durfte.
Okay.
Ich habe ihm noch eine passende Antwort drunter geschrieben und er hatte sich in diesem Google-Dings auch beschwert, dass man sich, das wäre alles so total unseriös gewesen und so weiter. Und obendrein würde man sich in einem Podcast wiederfinden, auch ohne Namensnennung. Und das wäre alles verzerrt. Das ist ja gar kein Problem. Ich verkaufe Ihnen zwar kein Auto, aber ich lade Sie hiermit ein in den Podcast. Kommen Sie in den Podcast, erzählen Sie Ihre Sicht der Dinge und dann ist doch alles gut. Was meinst du, Frank? Das könnte doch lustig werden.
Ja, wobei eigentlich kennen wir alle Modalitäten bei dem Thema und wir kennen auch alle unterschiedlichen Einstellungen und man muss halt sagen, jeder kann ja seine Einstellung haben, aber mit der wird es halt schwierig, ein altes Auto zu kaufen. Mit der muss man halt...
Ist unmöglich.
Ja
gut, aber wir wollen ja gar nicht, sonst ist er wieder beleidigt, weil wir irgendwas falsch verstanden haben. Ich habe ja alles falsch gemacht. Also wenn man das nochmal in Google jetzt nachliest.
Ich lese es
also nachher mal durch. Das ist total unseriös, wie ich meinen Handel betreibe. Und ich habe die Mängel, hätten mir bekannt sein müssen und überhaupt.
Der neue
Besitzer ist immer noch total happy. Er hat letztens ein Bild gepostet.
Ja.
Und beim TR8 ist es ähnlich gewesen. Beim TR8 waren ja auch mehrfach Interessenten und einer, der war hier, der ist in Probe gefahren, der hat alle Unterlagen, gibt es einen Mailverkehr hin und her und so weiter. Und bei diesem Auto gibt es, das wurde vor längerer Zeit ja voll restauriert, aber nicht von dem Besitzer, der es jetzt besessen hat, der verstorben ist und wird das Auto verkauft. Und es gibt zum Beispiel, sieht man auf den Bildern, Motor ist komplett gemacht. Jetzt gibt es aber kein Papierstück, wo drauf steht, dies ist die Rechnung zur Honung des Motorblocks. Ist halt nicht da. Jetzt ist die Sache, ja, aber das muss es ja alles geben. Und er hätte diese Unterlagen. So, ja, so geht das hin und her seit so und so vielen Wochen. Dann wird ein Preisangebot abgegeben, was zu niedrig war. Ich habe gesagt, nee, es tut mir leid. Gleichzeitig ruft hier ein netter Herr an für einen Freund aus Spanien.
Das hattest du erzählt.
Haben sich einmal die Bilder angeguckt, haben das Auto gekauft und fertig aus. So, dieses Ewige und dieses Komplizierte und... Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, sich so ein Auto kaufen zu wollen. Das ist ja kein Neuwagen.
Ne? Ja, man möchte, das ist aber eine Mentalitätsfrage. Man möchte immer mit Gürtel und Hosenträger unterwegs sein, damit die Hose nicht rutscht. Also das ist wirklich ein bisschen übertrieben, auch gerade bei dem Thema. Ich frage mich immer, also ich nehme das jetzt mal losgelöst von der Sache, frage ich mich dann immer, ob wenn du so drauf bist, ob man dann ernsthaft einen TR7 fahren sollte. Bitte?
TR8.
TR8, entschuldige, ja. TR7 mit 8-Zylinder.
Er kommt aus dem Triumph, er hatte schon einen alten Triumph, glaube ich.
Okay. Ja, weißt du, was ich damit meine? Also das ist so, wow. Aber trotzdem,
ja, das Auto Jens, ist mit dem
es ist
Anspruch,
ja eigentlich normal, dass eben auch nicht jeder, also es kann ja nicht sein, dass 100% der Menschen mit dem komplett übereinstimmen, was du denkst.
Nein, das muss ja auch nicht
sein. Und deshalb ist das ja, und das sind
aber
ja wirklich
Anspruch, hier hast du ja recht, der Anspruch auf die Story von dem Auto ist ja größer, wie der Anspruch, den Triumph gehabt hat, wie sie es gebaut hat.
Das meine ich damit.
Die haben den da zusammengeklopft
damals. Das ist genau das, was ich meine. Weil wenn du jetzt, also nehmen wir mal an, es ist jetzt keine Rechnung dabei, wie dass der Motor gehohnt wurde oder überholt wurde oder ähnliches.
Aber es gibt die Bilder ja dazu.
Dann musst du den Motor laufen lassen. Dann musst du, keine Ahnung, am Auspuff schnüffeln. Musst du gucken, was Abgasverhalten ist. Dann musst du gucken, wie viel Leistung der hat. Und das ist ja am Ende das Ausschlaggebende. Also was ist da im Papier? Ja, weiß nicht. Also ich finde es ein bisschen spannend, ehrlich gesagt, bei der Konstellation des Fahrzeuges. Das ist so ein bisschen...
Ja, also, du.
Ja, ja. Aber du, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und das Doofe ist ja, sie werden ja in der Regel, also nicht das Doofe, sondern eigentlich am Ende das Gerechte, sie werden ja alle dafür bestraft, weil wenn dann jemand anders um die Ecke kommt und sagt, geil, TR8 wollte ich schon immer haben und da steht jetzt einer und ist ja vielleicht der Beste, dann her damit, so passt in meine Sammlung. Ne?
So ist es ja passiert.
Und, also. Genau, und so ist es dann. Ne? So, ja. Und dann kommt einer, ich muss mir das so vorstellen, weil sei mir nicht böse, ne? Ich kann den, das ist, muss ja ein ganz verrückter Kaufgrund sein, weshalb du einen TR8 kaufst.
Weiß ich nicht, ich finde den vom Design cool und der Motor ist ja auch geil, das fährt ja richtig geil. Heute war unser, gibt ja einen Interessenten und der auch schon in unserem Podcast aufgetreten ist, der war heute kurz hier drin gesessen, ich muss mich nochmal reinsetzen, du, jetzt ist er verkauft, und da war er ganz enttäuscht. Und der ist ihn ja auch Probe gefahren und gesagt, ja, das fährt richtig gut. Du musst ja die Zeit 1980 und das Auto ist ein 8-Sekunden-Auto auf 100 gewesen.
1980. Ja.
Vor da hab ich mich, 44 Jahren.
Ja, Achtung, 1980. Und ich habe mich nämlich gerade mit einem Auto auseinandergesetzt. Eine Bekannte von mir hat sie geerbt und jetzt ist er ihr doch zu nervig, ihn zusätzlich zu haben. Außerdem ist sie sehr stark im Thema Elektromobilität unterwegs, einen 560 SEL verkaufen von ihrem Vater, also dem verstorbenen Vater. Cooles Auto eigentlich, relativ hohe Laufleistung, aber eigentlich auch nichts besonders hohes. Also es ist halt einfach das, was die Dinger haben, wenn die normal gefahren wurden, sind 280.000 gelaufen, halt original. Ganz schön, weil er blau ist und Velour, also eigentlich ein schönes Auto. Und es ist eine 300 PS Variante. So. Und dann habe ich mir mal so die Werte angeguckt von dem Auto und immer bei der 300 PS Variante denkst du, oh, 6,9, das ist aber krass für eine 1,8 Tonnen Limousine, 1987, 88, ja. Weil da steht nämlich dann daneben, das sind die Fahrwerte gewesen, die auch ein Carrera 3.2 hatte und irgendwie Ferrari Mondial und so, also da war jetzt nichts schneller, ne? Ja. Und du bist mit so einem 560er angekommen, also die Dinger waren schon flink, ne? Ja. Das ist schon eine coole Kombination, das ist kein doofes Auto, so, ne? Ja, mal gucken. Ist so, ich bin da gerade am rumtüdeln schon wieder. Ja, ist halt immer, ich muss mir das mal angucken, ob mir das so gefällt. Ist halt schön, weil es ein deutsches Auto ist und er ist, warum fällt mir jetzt die Farbe nicht ein? Sag mal in Blauton, Blau Metallic.
Nautic Blau.
Er ist Nautic Blau Metallic.
Und wie der 107er hier hinten.
Ja. Nautic Blau Metallic, keine Airbags. Wenn du dir die Datenkarte anguckst, ganz witzig, 4 Extras. Feuerlöscher, Klimaautomatik, Sitzheizung vorne, Sitzheizung hinten.
So, cool, reicht doch.
So, und alles andere ist Serie, also 560er hat zum Glück ja wirklich viel serienmäßig gehabt. Schiebedach und so ist serienmäßig beim 560er. Und wenn du den so siehst, in Blau als SEL, so oft siehst du sowas nicht.
Nee, Nautic Blau ist ja ein bisschen heller.
Genau. Und er hat dunkelblaues Velour. Ja. Also ist nicht doof.
Nee.
Er ist schon nicht doof.
Ja, ich habe hier den Nautic Blau, dann habe ich einen 904. Und jetzt habe ich dazu noch einen 904 500 SL Baujahr 1990 hier stehen. Und das ist auch 34 Jahre her.
Ja.
34 Jahre.
Ja, sind die Autos, die mich, das habe ich aber schon tausendmal gesagt, sind die Autos, die mich am meisten berühren, weil sie zu der Zeit waren, als ich so mit 1990 war ich 14. Ja, das war ja so das Alter, da fandst du Autos natürlich extrem geil. Und ein 500 SL war damals ja alles. Der war alles, wenn du verstehst, was ich meine. Also die Porsche war...
In deiner Welt.
Na, 1990. Versuch dich mal zurückzuerinnern. Mhm. Porsche war ein relativ Oldschool-Auto damals.
Oh, 964er.
Ja, der war, ja, war nochmal so die letzte Anmischung so vom G-Modell. Ne? So. Dann, was gab es noch? Also ein 850i gab es noch nicht so richtig. Doch, kam gerade.
Ja. 928 gab es.
928 gab's, ja, der war aber da schon 10 Jahre alt. Hm? Älter, Entschuldigung, 12, 77 kam das Auto. Ja. Ne?
Und, gab's von der Automotorensport ein Sonderheft, das habe ich noch. Es gab ein Sonderheft mit der Entwicklungsgeschichte, mit den ganzen Prototypen, wie sie dann durch die Wüste knattern und so.
Ja, gibt's ganz viele Bilder davon, auch aus der Zeit. Und naja, also bis heute halt ein cooles Auto. Und in 904, ich habe es eben zu Jens gesagt, der hier muss irgendwann mal von jemandem, der viel Zeit und Lust hatte, komplett poliert worden sein. Also der ist halt extrem, also hat eine extreme Farbtiefe. Ja. und eben auch für einen Unilack ist auf keine, ich sag mal, offensichtlichen Kratzerchen, die man so hat, wenn man 135 Mal durch die Waschstraße gefahren ist, ohne was zu machen. Ja. Das sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Und ja, mit dem blauen Dach, graue Innenausstattung, das ist was, was man eigentlich immer gerne fährt. Und was viele ganz gut finden mittlerweile, ist es halt, mal davon abgesehen, dass er im unteren Bereich lackiert ist, es ist halt eine erste Serie mit den Gullideckeln noch und mit dem ersten Lenkrad. Also mit dem ersten Airbag-Lenkrad. Ja. Und jetzt kommt's. Er hat ja einen Beifahrer-Airbag. Mhm. Und jetzt guck mal, welche Autos 1990 einen Beifahrer-Airbag hatten. Das gab's bei vielen noch nicht. Da hat Mercedes ja diese fiese Werbung damals gemacht, ne? So von wegen, ja, sie haben ein Airbag und so, bla 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 bla. Und ihre Frau? Was soll mit meiner Frau sein? Yeah. Was soll mit meiner Frau sein? Weißt du? Yeah. Und dann gucken die alle so, ja, ich habe ja kein Airbag. Das war damals richtiger Druck übrigens. Und die auch im Markt war das so, dass die Neuwagen ohne Beifahrer-Airbag, auch bei BMW zum Beispiel, schwer zu verkaufen waren. Die haben dann ja in, erinnerst du dich an das, jetzt ganz nur zur Erklärung, ihr denkt ja manchmal, warum hat BMW so eine schlechte Qualität gebaut, wenn du einen Beifahrer-Airbag siehst, der sich so wellt bei einem E34. Ja, warum? Weil der E34 hatte nie vorgesehen, dass da ein Beifahrer-Airbag mit drin ist. Und die haben ja nachher in diese Vertiefung über dem Armaturenbrett, über dem Handschuhfach, genau, beim E34. Da haben sie dann den Airbag reingesetzt, der quasi aus so einer Klappe dann bam, nach vorne geschossen kommt. Und das ist doch klar, dass wenn du das nachträglich in ein designtes Armaturenbrett setzen musst, dass es halt so aussieht.
Ja, genau.
Und da kommen wir, ist geiler Übergang, zu dem BMW, den du wieder hast. Das ist ja ein alter Bekannter. 320i Cabrio.
Ja, in Morea Grün mit grünem Stoff.
Jetzt guckt mich eben gerade so an und denkt, was für ein BMW.
Ja, steht hin. Morea Grün mit grünem Stoff.
Teilleder. Hochwertiges Leder.
Ja, ist total geil gemacht. Ja. Ich finde den Innenraum auch schön. Ja,
total schön.
Ja, ja.
Weil das wirklich Ton in Ton ist.
Ja, Ton in Ton. Ist ein 320, schon der neue 150 PS Motor.
Genau.
Neue Generation in altem Gewand sozusagen, hat elektrisches Dach. Hat
so vier Ventiler, was war es im Baujahr? 93er, ne?
Ja.
Wann 93?
Nee, 95.
Ah, nee, also mit Warnos, okay.
95.
Variabler Nockenwellensteuerung.
Der hat also nächstes Jahr ein Hakenzeichen. Glaubt man gar nicht, ne? Wenn man so sieht. Und, ist ein, das Auto ist nachlackierungsfrei, zum Erstlack. Mhm. Und ich habe den ja verkauft, 2021, an den jetzigen Besitzer.
Ich fand den damals schon sehr cool. Der ist
4000 Kilometer gefahren in den ganzen Jahren. Das ist nicht viel.
Ja, ist eine schöne Kombination, weil man darf halt nicht vergessen, es ist ein Sechszylinder. Also zwischen einem Vierzylinder und einem Sechszylinder ist auch echt nochmal ein Preissprung bei den BMWs immer.
Und handgeschaltet.
Elektrisches Dach.
Ja.
Ist übrigens auch nicht selbstverständlich.
Ja. Sitzheizung.
Sitzheizung, Klima hat auch, ne, glaube ich.
Klima, genau. Radio Business, RDS,
Super Exos. Und weil wir das eben gesagt haben, damals kann ich mich halt auch noch sehr gut dran erinnern, als der E36 kam, Bekannte von mir konnten dann so ein Auto von einem wiederum Freund von denen kaufen, nach drei Jahres Leasing, 316i. Und der war unglaublich modern von der Form außen, aber eben auch das Cockpit. Wenn du dir das Cockpit anguckst, das war, als das Auto 1991 kam, das aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, das modernste Cockpit, was es damals gab. Diese fließenden Formen, dieses fahrerorientierte und trotzdem durchdesignte, dann diese Lüftungsdüsen, weißt du, wo du früher beim E30, weißt du, waren das Lüftungsdüsen ja so eckige Dinger, so, ne? Hier ist es ja so, jede Lüftungsdüse hat eine andere Form, weil die sich komplett in die Optik des Armaturenbrett einführt. Genau. Und auch die Instrumente von BMW, und man weiß gar nicht, warum man das immer so empfunden hat, ne? Durch diese beleuchteten Zeiger sind es im Grunde, das sah immer sportlich aus. Warum eigentlich? Also warum
war das auch, die sind sportlich? So rötlich sind die ja, sind ja nicht weiß.
Nee, so
weiß nicht, die haben so ein sporty Touch, das ganze Auto.
Oder?
Ja, das Auto sieht, das hat diesen sporty Touch, den die nette Dame aus Blankenese mit dem Tennisköfferchen.
Ja.
Mit dem Tennisköfferchen und dann so. Genau so sieht das Auto aus.
Ja,
mit diesem grünen Stoff hin, so. Ne?
Genau. Ja. Es war sportlich und ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber ich habe mich eben da reingesetzt und du riechst halt den BMW. Also setz mich.
Nimm ja, mich. Das war früher immer, weil das lag in den verschiedenen Materialien, die die Hersteller immer gleich gewählt haben.
Genau.
Man setzt sich Mercedes, riecht nach Mercedes, BMW riecht wie ein BMW.
Ja.
Das ist heute nicht mehr so.
Nein.
Heute riecht ein Auto nach einem Auto. Oder nach gar nichts. Nach Neuwagenduft. Wird wahrscheinlich reingesprüht.
Ich weiß das nicht. Das ist total schade. Also ich empfinde da was.
Früher war das ja diese Mischung. Zum Beispiel in diesen alten Porsche war ja immer bis zum G-Modell war zum Beispiel unten die Sitzmatte aus einem Rosshaar, gummiertes Rosshaar. Mhm, und natürlich hatten die immer...
Nach Pferd gerochen.
Nein, durch diese Füllmaterialien hat das Auto einen eigenen Geruch.
Ja, ja, ja.
So. Und so waren die Stoffe und die Teppiche und so bei BMW, das roch halt anders wie bei Mercedes.
Ja, ich glaube auch, da spielen aber unter Umständen ein bisschen
die Wenn das in China Leder produziert wird, wird es natürlich schwierig jetzt.
Ja, ne? Ja, wenn alles durch... Also das ist wirklich schade, weil ich glaube, da wissen alle Hörer von uns, haben sofort Erinnerungen an Geruch. Und jeder von uns weiß, wie das Auto gerochen hat vom Papa. Seine, das war ein starker Raucher. Genau. Dann weißt du das auch.
Kettenraucher, Rothändle.
Ja, genau. Boah, das ist auch so schlimm, ne? Es ist so schlimm. Also ich finde, im Auto rauchen, wenn du das, heute ist es ja wirklich seltener geworden. Also nicht seltener, sorry, das stimmt gar nicht. Aber die Leute sind dann alleine. Aber wenn Leute früher im Auto geraucht haben und hinten waren die Kinder. Mies, echt.
Und mal einer durchgezogen.
Ja. Ja, und in diesen schlecht belüfteten Autos ja auch teilweise, ne?
Ja.
Naja. Nee, also der BMW auch aus meiner Sicht so ein zeitloses, cooles, ein cooler Youngtimer eigentlich, aber fast, also es ist eigentlich schon ein Oldtimer, aber den nimmst du nicht so wahr, ne?
Nie.
Gar nicht, ne?
Nein.
Also ein E36 irgendwie gar nicht.
Nein, die Leute, ich hatte heute das Gespräch mit einem alten Kunden auch wieder. Ja, das ist doch so modern. Hier, da meinte der Mercedes, wäre so modern, der 129er. Dann habe ich gesagt, Alter, ich gucke ihn an und sage, der ist 34 Jahre alt.
Ja.
34.
Ja.
Das Auto kann seit 4 Jahren mit einem Hakenzeichen schon rumfahren.
Ja.
Und dann wird so ungläubig geguckt, so, ja, aber das ist halt so. Es ist die Zeit, ich sage immer wieder, die 90er Jahre, die Autos aus den Anfang 90er Jahren sind auf einem Niveau und in einem Komfortniveau. Ja, die haben 1000 Displays und dies und das. Aber fahren tut die schon mega alle.
Und qualitativ waren sie halt auch alle sehr, sehr gut.
Ja.
Das ist durch die Bank weg bei den Premium-Herstellern und auch ein VW und so weiter, waren alles tolle Autos.
Übrigens, qualitativ gut, am Dienstag kommt der CLS, der blaue.
Naja, schön, herrlich, ja. Ja, du hast es eben gesagt, der ein oder andere, der dann bei so einem Auto schon die Nase rümpft, also beim 129er, von wegen ist er noch so neu. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über das Thema Nachwuchs in der Oldtimerei. Und ich merke, dass es da eine Veränderung gibt, weil die jungen Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben einen Optimierungsdrang, sage ich mal. Aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Also oftmals siehst du dann einen 190er dann irgendwie mit modernen großen Felgen. Aber wenn es das Thema erhält, why not? Also solange man da nicht sonst was draus baut, finde ich das schon in Ordnung. Und ja, ich glaube, man darf die Nase halt einfach nicht rümpfen. Ich glaube, wir machen da halt manchmal auch was falsch, wenn man zu sehr und zu starr ist. Du hast es ja auch für dich deutlich erkannt. Also sowas wie ein CLS oder so, da gibt es ja auch Menschen, die sagen, warum verkauft er jetzt sowas? Ne? Und ganz
Weil
ehrlich,
ich es als Klassiker empfinde.
Genau.
So, Punkt.
Genau.
Das ist ja nur mein Empfinden, was ich hier ausdrücke. Also dieses Kuratieren der Handlung hier.
Ja.
Auch gestern die Riesendiskussion, der 129 ist ja toll, aber wäre gar nicht original, weil die Blinker vorne halt weiß sind, was so wegen so Kleinigkeiten. Mhm. Ja, finde ich auch doof, hätte mein Auto auch nicht, lässt sich aber leicht ändern. Mhm. Und es sind auch immer Konstellationen, das Auto kommt von einem wirklich guten Kunden, das Auto hat eine beschissene Historie, kommt aus Italien und hat eigentlich keine Unterlagen aus Italien. Ist seit 10 Jahren hier. Er hat das erste aufwendig mal bei Aust warten lassen und war jetzt die letzten Male bei Andreas, bei MF Motors. Das ist im letzten halben Jahr 5.000 Euro 2 Wartungsrechnungen. Ist alles gemacht an dem Auto, weil dieser Kunde bei keinem seiner Autos darauf geachtet hat, dass die schlecht gewartet sind.
Ist genau wie mit darauf geachtet hat, dass sie schlecht gewartet
sind. Genau, weißt du, was ich meine? Pass auf, ich kann es ja ruhig, kann man ja ruhig sagen, dem Kunden gehört auch der voll restaurierte MGB, der ohne Rücksicht auf Verluste aufgebaut worden ist. Nur damit du weißt, wie der seine Einstellung zu Autos ist. Ja, er hat sich aus Italien einen 129er gekauft mit der beschissenen Historie, weil er den in der Farbkombi, er wollte ihn so haben. Er wollte einen 904 dunkelblauen haben. Den gab es irgendwie, den hat er halt gekauft, hat aber auch alles machen lassen. Mhm. So, das heißt ja, das Auto an sich ist ja kein schlechtes Auto. Es ist halt nicht das deutsche, also es, der Silberne ist das deutsche Auto, der 300 SL, mhm, mit Bordmappe, Scheckheft, alles lülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülül Ford oder einem 500er SL. Und wenn das ein deutsches Auto, das ist ja nun mal so, wenn das ein deutsches Auto wäre mit der Geschichte von dem Silbernen und die Sakko-Bretter wären zweifarbig, alles wäre original, der würde ja nicht für 27,9 stehen, da würde ich 36,9 dran schreiben. Ja? Auch wenn ihr das alle nicht hören wollt jetzt da draußen. Ist so.
Ja, meine Güte. Ich bin tatatsächlich gespannt, wann ich jetzt endlich mal zuschlage, weil ich gucke, also ich meine Suche, was meine Suche in 129er. Ich aktualisiere jeden Tag.
Und was denn für ein Modell überhaupt?
Ein 500er, viersitzig, in Originalzustand, Baujahr relativ egal und am liebsten einer komischen Farbkombination.
Ah, hier, viersitzig ist der.
Ich habe einen jetzt, da wollte ich eigentlich bei uns nochmal anfragen, aber ich habe den Wagen jetzt selber noch nicht gesehen, weil wir einen in Zahlung genommen haben und es ist zwar immer ein bisschen aufwendig, dass ich das dann kaufe, aber das geht natürlich mit den entsprechenden Aufschlägen, in Almandinrot mit Ledermittelrot.
Super.
Boah.
Mega.
Ja, ich muss das mal sehen. Ist auch ein 500er.
Mega.
Und deutsches Auto, eindeutiges Auto.
Ja. Ich hab mir letztens auch wieder, ich gucke auch immer mal nach 129er. Mein Kriterium ist immer Stoffausstattung. Habe ich angekreuzt. Und da war ein sehr schöner, ein Japan-Import zwar, aber ein sehr schöner 500er im Netz. Mit einem Silberner mit Karo-Stoff innen drin.
Ja, und mit schwarzem Karo-Stoff? Ja. Ja, es ist schön, geil. Der schwarze Karo-Stoff, weil geil. Das ja so mit hell.
Geil. Der geilste war Ausstattung der blaue, den ich hier habe. Mit dem blauen Karo-Stoff, das ist die Krönung.
Ja, oder der von meinem Kumpel in Almandinrot mit Stoff-Dattel.
Ja, ja.
Ist auch mega. Der ist auch super happy damit. Aber. Ja.
Das macht's ja auch mal aus. Weißt du, diese besonderen Kombinationen an Farben und an Mischungen, das macht ja so ein Auto begehrenswert dann, ne? Für mich jedenfalls.
Ja, und das Schöne ist ja, es gibt einfach unglaublich viele von der Baureihe. Es wurden halt viele gebaut. So. Jeder kann für sich das kaufen, worauf er Bock hat. Wer Bock hat auf große Felgen oder etwas neuerem Lenkrad oder dies, das. Es gibt so viel. Und es ist nichts davon, ist nicht empfehlenswert, sondern es ist einfach nur Geschmackssache. Und für mich wäre es schon schön, wenn es einer ist, der jetzt hartzulassungsfähig ist und dann eben 500er. Und wenn es geht, das wäre natürlich ganz cool, weil ich einfach keine Bock habe, die ganze Chose dann irgendwann mal wieder zu machen. Wäre halt schon ganz cool, wenn er neue Gleitschienen und sowas schon mal irgendwann gekriegt hat. Das ist halt so ein Thema, da bin ich nun irgendwie gebrandmarktes Kind mit meinem E500. Und man muss eins dazu sagen, vielleicht dazu nochmal zur Erklärung. Dieses Gleitschienenthema, da redet man schon seit über 15 Jahren von beim M119 Motor, dass die halt dann irgendwann zerbröseln, weil der Kunststoff halt dann irgendwann aushärtet. Und ich habe das immer so ein bisschen für ein Gerücht gehalten, weil laufen tun die eigentlich immer. Und bei meinem 500er mit einer vernünftigen Laufleistung, einwandfreier Historie, war es halt so, ich wollte nur die Ölwannendichtung wechseln, ne? Und habe damals dann schon eine neue Ölwannendichtung gehabt und so, nimm die Ölwanne ab. Guck da rein und denk, scheiße, es ist eben mehr als ein Gerücht. Da liegen die Teilchen. Und wenn du das siehst, fährst du keinen Meter mehr. Weil du weißt, die sind ja auch schon woanders unter Umständen, die Teilchen. Und du musst das jetzt machen. So. Dadurch, dass das die wenigsten tun und so ein Auto immer läuft, ich will es immer wieder sagen, der läuft immer. Der hat dann vielleicht ein bisschen Kettenlängung und so. Das haben die 500er dann ja immer bei einer bestimmten Laufleistung. Aber es ist eben so ein Thema. Und ich bin da, was das Thema angeht, immer sehr, sehr vorsichtig jetzt. Deshalb, ich brauche so ein Auto oder möchte so ein Auto haben. Brauchen ist ja Blödsinn. Und weiß halt auch, mit so einem Auto kannst du alt werden. Weil die werden ja nicht billiger. Also die werden ja schon teurer, aber sie sind immer noch bezahlbar. Ne? Wir reden ja hier, ein vergleichbarer Porsche kostet das Dreifache. Oder?
Das ist so.
Ja. So. Ja, und ein Porsche war damals nicht besser gefertigt als der SL, oder?
Nee, das ist schon ein hohes Niveau. Ja. So ein SL, wenn du da einsteigst, auch nicht nur einsteigst, sondern auch wenn du den Motorraum aufmachst, den Kofferraum aufmachst, dir alles anguckst, Das ist damals, das war schon Top of the Pops. Ne?
Ja. Ja.
Und ist immer noch, also das war damals Top of the Pops und ist immer noch toll. Also steigst da ein und denkst dir, boah, ist aber alles solide hier, du. Das ist aber, ne?
Wann kommt jetzt endlich der Fissore? Mal auf einem anderen, ganz anderen Ende. Du hast das heute gepostet.
Das ist geil.
Wir haben da immer mal schon drüber gesprochen, über dieses Auto.
Kommt jetzt. Ja. Die Leute sind, ich habe es jetzt erstmal mit Bild gepostet und dann ungläubig, hey, was ist das denn? Ich muss mal Wikipedia, hallo?
Ja, klar.
Es ist übrigens kein vergrößerter Fiat Uno, sondern ein, sagen wir mal, nicht ganz so gelungener Entwurf von Tom Tjada.
Ja.
Schon geil. Ich finde ihn geil. Ich freue mich drauf. Der ist innen drin. Der ist so opulent mit Leder und diesem matten Holz. Das ist wie so ein Maserati.
Wie so ein Maserati damals. Genau.
Ja,
wo du, egal was war, wenn der nicht lief und so, aber innen, das war so, oh ja, schon schön.
Ja,
ne?
Genau. Der läuft immer hier. Der hat einen 2,5 Liter VM Turbodieselmotor. Der läuft.
Ne? Ja, aber das ist auch wirklich so ein Auto, mit dem du ankommst und alle sagen,
hä?
What?
Ja. Dich gab's ja.
Genau. Genau, ja, und das ist ja so ein, auch das ist ja so ein, ist ja ein ganz eigenes Auto, ne? Also, ja. Oder ist der auf einer Basis von irgendwas?
Nein, eigenes Auto.
Ja? Also, was das gekostet hat, oder?
Ja.
Das ist auch ein Ruin, das ist ein absoluter Ruin. Da hat es ja Bertone schlauer gemacht mit dem Free Climber.
Ja.
Ne, oder? Einfach so ein Daihatsu genommen und dann ein bisschen Bertone draus gemacht. Eigentlich, so ein Auto würde ich mir immer hier wünschen. Ich sehe sie immer in Spanien, aber nie in einem Spitzenzustand. Und ich finde diese Idee so cool, einen Japaner zu nehmen, einen deutschen geilen Motor, nämlich damals einen BMW 6-Zylinder, entweder Diesel oder Benziner, gab es glaube ich beides, wenn ich mich nicht irre.
Mhm.
Und dann eben als Bertone Free Climber so ein bisschen veredeln. So, da sah er von außen meist schick aus, weil die zweifarbig waren und innen die Stoffe waren auch ganz nice. Und Bertone Free Climber klingt ja auch irgendwie ganz cool, oder?
Ja.
Boah, nicht doof. Finde ich schon gut.
Ich fand den vom Design nie so. Der Free Climber irgendwie. Der Radstand ist zu lang. Ich finde den irgendwie. Ich weiß nicht.
Ja, fandst du nicht? Ich mag den so.
Ich weiß auch nicht, was da. Das ist auch nicht. Da haben die bei Bertone.
Gut, war nicht der beste Tag. Also, Bertone ist natürlich eigentlich fies, weil.
Ich glaube, die haben es nur produziert, ne?
Ja,
oder haben die es auch entworfen? Oh Gott.
Naja, dann müssten sie ja den Daihatsu entworfen haben, oder? Weil das ist ja nicht mega verändert, die Karosserie.
Der Daihatsu Rocky.
Genau,
ja,
der
genau.
Rocky. Ja, Geländewagen ist auch so ein Thema für sich. Das ist ja wirklich etwas, was so selten in gutem Zustand auftaucht, weil die meistens aufgebraucht worden sind. Da sind ja auch wirklich die Überlebenden, egal welcher Marke, mittlerweile gutes Geld wert.
Ja, natürlich, es gibt nichts.
Es gibt nichts. Es gibt nichts. Ja. Und es ist eben meist auch ein bisschen komplexere Technik. Also zumindest mal, wenn man jetzt so in diese Bereiche geht, Ende der 90er, wo dann irgendwann ja so die Allradantriebe auch ein wenig komplexer wurden, weil sie elektronisch angesteuert wurden.
Ja, das wie alles.
Wird ja nicht besser, ne? Genau. Ja. Genau. Hast du dir sonst noch was angeguckt, was hier demnächst kommt? Ich meine, dieser Bertone, hätte ich fast gesagt, der Fissore ist natürlich ein Highlight.
Raton Fissore.
Genau.
Magnum Turbodiesel.
Ist auch ein geiler Name, ne? Ja. Das ist auch so, was ist das denn? Das ist ein Raton Fissore Magnum Turbodiesel. Genau. Intercooler.
Nur Turbodiesel.
Nur Turbodiesel? Kein Intercooler?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Habe ich früher als Kind wirklich in Spanien, ich habe dann gefragt, was bedeutet das? Und manche wussten es dann. Also, das stand doch auf den, jetzt muss ich lügen, stand das auf den Nissan Patrol drauf oder stand das auf den Mitsubishis?
Bei beidem, glaube ich.
Ja, mit Turbo Intercooler. Und dann, das war ja damals der letzte Schrei, war ja für die Dieselmotoren, um mehr Leistung zu kriegen, Ladeluftkühler. Das war schon eine coole Zeit. LLK. Beim Golf 2 GTD. Hast du dann wie viel PS mehr gehabt?
10.
Ich hätte jetzt auch 10 gesagt. War es nicht mehr?
Nee.
War es nicht von 72 auf 88?
Nee.
Oder war es von 72 auf 82?
Nee, 80, glaube ich.
80, 70?
Ich
ja,
glaub,
kann 70,
80
sein. Ja, kann so sein. Kann so sein. Aber das hat sich, gut, das, klar waren 10 PS, hast du gemerkt, ne?
Natürlich.
So.
Mehr über 10% gewesen, logisch, ja. Merkst du es.
Ja.
So ein leichtes Auto. Leicht gibt es ja heute nicht mehr, wiegt heute alles 2,5 Tonnen.
Ja, gut, das haben wir, das ist ja ein ständiges Thema.
Ja, wir dürfen da aber nicht aufhören, sonst bleibt das so. Aber es geht vieles rückwärts. Volvo ist ja auch rückwärts gewandt plötzlich. Nachdem alles nur noch auf Elektro gesetzt wurde, hat man klammheimlich, gab es plötzlich, ohne dass einer drüber nachgedacht hat, gibt es einen Facelift vom XC90 mit neuem Innenraum und gibt's in, kannst du sogar im Export als normalen B6 kaufen wieder, also nicht mal Hybrid, ohne Stecker, weißt du, so, finde ich geil. Ja, weil der Markt verlangt halt, ne?
Ich hab diese Woche...
Ist ja überall jetzt gerade die Sprache davon, wie es in der deutschen Automobilindustrie so abwärts geht und der muss halt gegensteuern. Gegensteuern heißt ja nur, ich produziere das, was ich auch verkaufen kann. Also das, was der Markt will.
Ja, klar, genau. unter den Gesichtspunkten, unter dass die Gesetze Gesichtspunkt natürlich
schwierig genau. Werden. Aber jetzt hat Volvo gesagt, okay, nee, dann doch nicht, dann kriegt der XC90, wird nochmal komplett überarbeitet.
Ja.
Und
Ich finde, man muss das halt nur ansagen, weil wenn, also das ist halt das Entscheidende, man muss das halt nur ansagen, dann können sich ja alle darauf vorbereiten. Hätte ich gewusst, dass Dr. Oetker die Rezeptur verändert bei der Ristorante-Pizza, ne? Dann hätte ich mir halt nochmal 180 Thunfische hingelegt, weil die lecker waren. Die schmeckte scheiße jetzt. Wollte ich euch mal sagen, schon seit über einem Jahr.
Ist das kannst du gar nicht essen. Ist das jetzt ernsthaft?
Ja.
Warum kauft man sich denn Dr. Oetker Pizza? Warum isst man denn so ein Dreck?
Gar nicht mehr. Ich esse das auch gar nicht mehr. Aber
isst man denn so ein Convenience-Scheiß?
Doch, das war lecker. Da isst man ja manchmal.
Nein.
Doch.
Nein, ich kaufe sowas gar nicht.
Naja, du bist ja auch selbstständig und hast Zeit.
Tiefkühlkost. Nein, also Frank.
Jetzt habe ich aber trotzdem die Fahnen vorne. Ich wollte was ganz anderes erzählen. Ja. Ach ja, ich hatte diese Woche noch einen schönen Moment. Mein Kumpel Arne war bei uns in Lübeck und hat ein Auto bestellt. Und Arne ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, also er hat einen guten Geschmack, sagen wir es mal so, aber ist auch innovativ unterwegs. Also der ist schon mutig in seiner Wahl. Und er hat mich neulich angesprochen, wollte ein G-Modell kaufen. Und da habe ich gesagt, du, was möchtest du denn? Da gibt's ja auch vollelektrisch und so. Und er fährt jetzt einen vollelektrischen Taycan. Übrigens in einer coolen Farbe. Mal gucken, ob du die kennst. Wild Berry. Kannst du dir das ungefähr vorstellen?
Wild Berry?
Wild Berry. Das
ist wahrscheinlich ein Himbeer-Metallic.
Ja, kannst du so sagen. Ja. So ein bisschen heller als Himbeer-Metallic. Ja, ja. So ein bisschen wie Wild Berry heißt das doch von Schwabs, glaube ich. Ne, ist genau das Gleiche.
Nee, also es gibt diese Getränke.
Ja, genau. Und der hat gesagt, dann G-Modell so. Und dann wirklich, das Gespräch fing halt an, welchen Motor nehmen wir jetzt? Ne? So, ein 63er braucht er nicht, ein Diesel muss es nicht sein, der 500er ist kein V8 mehr, aber am Ende sind wir beim 500er hängen geblieben. Also ist jetzt ja ein rein Sechszylinder. Hatten wir auch gerade da, klingt ganz nett, kann man machen. So, alles gut, so ist nichts Schlechtes. Und jetzt kommt's, rate mal eine Farbkombination. Kannst du nicht, ne? Kannst nicht raten, oder? Versuch mal zu raten. Nochmal. Farbkombination. Also, Arne ist so ein Typ, mutig, stylisch und ja, und jetzt rate mal, wie so eine, ach, kannst du nicht raten. Na, versuch's trotzdem.
Was hat er für ein Auto gekauft?
G500. Bestellt.
Schwarz mit schwarzen Scheiben?
Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht.
Weiß ich, hier so ein Bauarbeiter orange.
Nein.
Und dann so ein leuchtendes, so ein grün, nein. Knallgrün.
Nein.
Weiß ich nicht sagen. Okay.
Kalahari Gold Magno, also matt. Ist so ein helles, ganz helles Gold.
Ist so ekelhaft.
Und innen.
Ey, Arne, hörst du zu?
Und innen.
Ist so ekelhaft.
Und innen so ein dunkelbraunes, ganz weiches.
Hey, das ist ja wieder so eine unverkäufliche Leasingmöhre hinterher.
Nein,
was
nein,
ist das
nein,
denn
nein,
für eine Farbe?
Das ist mega.
Ach so, nicht mega.
Ja, doch. Was soll das denn? Das sieht super aus auf dem Auto.
In matt.
Der sieht, ja.
In matt Gold. Auf Deutsch gesagt.
Ja, aber nicht so hart Gold, wie du das jetzt denkst, sondern wirklich so ein ganz, ganz, ganz heller
Goldfarbton. Ich finde, matte Autos, das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was das soll.
Mir übrigens bei den meisten Autos auch nicht. Aber und ich habe ihm halt, und ich habe ihm halt auch eins gesagt, Arne, Pflege ist ein Thema, weil bei Mattlack hast du ja folgendes Problem. Da scheißt dir ein Vogel drauf und wenn du es gleich wegmachst, ist alles gut. Wenn du das aber 2 Wochen da drauf hast und bist dann der Meinung, dann muss ich halt mit Politur daran. Dann hat viel Spaß beim Mattlack. Da musst du richtig aufpassen. Also musst du ein bisschen Der Pflegeaufwand eines Mattlacks ist schon deutlich höher. Aber das Auto sieht toll aus. Also Nein. wirklich doch mega. Doch, mega.
Schwarze Felgen.
Dunkle Felgen, aber mit silbernen Akzenten.
So riesig, so Dinger. So
nee, nicht riesig. Nee, es geht bei dem übrigens gar nicht. Du kannst bei dem nicht so eine 21, 22 Zoll wie beim 63er bestellen. Der sieht schlicht aus, glaubst du mir. Wenn du den siehst, wirst du sagen,
der sieht doch in der Farbe nicht schlicht aus.
Doch.
Ach, hör
das
auf.
Das ist nicht doll. Ja, musst du dir angucken.
Boah, schlimm.
Kalahari Gold Magno,
Leute. Ist das schlimm.
Kalahari Gold Magno.
Ey, Arne, ist das schlimm. Und nimmst du dir einfach blau 904.
Gibt's nicht mehr. Nee, nee. Und weiß, der steht dann neben seinem Taycan in Wildberry.
Boah, ey, was ist der grauenvoll.
Auch
was cool. geht mir den Leuten vor?
Wieso? Nee, wenn du ihn siehst, weißt du, das passt. Und wirst trotzdem sagen, ist stylisch.
Oh.
Ja. Gibt es. Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Ja, genau, das ist es ja. Also, das ist ja in Ordnung.
Weil so ein Auto in 20 Jahren, würdest du hier sagen, ich würde eigentlich keinen, aber der ist aber geil.
Nee.
Doch.
Nein.
100 Pro.
Glaube ich nicht.
In jedem Fall.
Nein,
glaube ich nicht. Doch.
Nee, ich finde das auch wichtig, dass jeder das so macht, wie er sich das vorstellt.
Genau.
Und damit glücklich ist. Ich muss es ja selber nicht gut finden. Das ist ja hier wie mit dem Verkauf. Es gibt viele Autos, die ich hier verkaufe in einem guten Zustand. Die will ich selber gar nicht haben. Es interessiert mich nicht weiter, das Auto. Ja, ist nicht mein Geschmack, ist nicht meine Farbe. Ich würde mir auch nie einen dunkelblauen 129er kaufen. Mhm. Ist überhaupt nicht mein Thema. Mhm. Ich finde den Weiß geil. Mhm. Ich mag diese Zweifarbigkeit ja. Ne? Mhm. Ich finde auch ganz geil, wenn der einmal DIN rot ist und es unten in dem, das ist ja so ein bisschen dunkleres Rot dann. Und das ist unten so, also.
Ich finde mittlerweile sogar hart geil. Und jetzt, Achtung, das war jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber ich finde es hart geil, wenn du einen frühen hast in 040 schwarz. Da hat er nämlich wirklich
grau.
So richtig graue, grau. So richtig
sieht,
Plastik.
Der sieht aus, die sind so grau, die sehen aus wie vom Viking-Auto.
Ja. Das sieht, eigentlich ist das, das ist voll geil. Billo. Das sieht
voll gut
aber es sieht voll gut aus.
Das sieht voll gut aus.
Voll gut aus. Also dieses, das ist ja übrigens, ich habe mal gehört, Bruno Sacco hasst das, wenn die Dinger Sacco-Planken genannt werden.
Ja.
Weil das offensichtlich, also es ist ja nett, wenn die Leute das gut finden. Ne? Aber ich glaube, er selber war nicht hundertprozentig davon überzeugt. Oder er hat damals halt gesagt, ey Leute, ihr müsst das lackieren. Und die haben halt gesagt, nee, machen wir nicht. Also wer weiß, wie es wirklich war, denn diese Zweifarbigkeit, hey, die hat eine Komplexität da reingebracht, jetzt muss man wirklich immer wissen, es gab, das haben die nachher, bei der Modellpflege wurde es ein bisschen verändert, bei der Modellpflege sind die auch etwas anders lackiert worden, also sprich, sie hatten eine etwas andere Farbe, beziehungsweise einen niedrigeren Glanzfaktor in den Stoßstangen und den Sakkoplanken als die normale Lack, aber es wurde alle Farben wurden angeglichen. In der Zeit davor war es so, dass es ein paar Farben gab, wo es durchlackiert war. Nämlich zum Beispiel, wenn du einen knallroten bestellt hast, dann war durchlackiert. Da gab es keine Kontrastfarbe zu. Aber die meisten hatten Kontrastfarben. Und jetzt kommt's, es gab zig Kontrastfarben. Es gibt ein mattes Blau, was gräulich ist, so ein Blau und so. Also die Komplexität ist eine Katastrophe. Und nicht selten, das ist richtig blöd, für Lackierer. Weil ein Lackierer ist mal, jetzt, wenn, vielleicht ist das hier auch bei dem Auto so gewesen. Der Wagen geht in die Lackierung in Italien, weil er hat irgendwo einen kleinen Kratzer, weil irgendeiner beim Einparken nicht aufgepasst hat. Und der Lackierer steht da und sagt, ja, was ist das denn jetzt für ein Lack? Dann weiß jeder natürlich, dass das 904 ist, oben der Decklack. Aber welche Farbe haben die Sakko-Bretter? Und wenn der nicht zu Mercedes geht und da sagt, könnt ihr mir mal sagen, wie bei der Fahrgestellnummer, wie die Farbnummer ist, ist das fast nicht rauszukriegen, weil es gab keine Ahnung. 38 Stück. Also das war schon Komplexität pur. Ja, deshalb gab es und gibt es bis heute in den, das ist auch vielleicht ganz interessant, du musst dir vorstellen, in den EDV-Datensätzen heutzutage bei Mercedes gibt es immer noch Lackoberteil und Lackunterteil. Und gemeint ist damit immer, was hat die Sakko-Planke und was hat der Rest. Tja, verrückt. Bis heute angehalten, obwohl es die Zweifarbigkeit nur noch bei Maybach gibt.
Boah, ey, da gibt es jetzt so einen neuen Maybach SL. Ist das schlimm?
Boah. Nee, weißt du, was schlimm ist, Jens?
Das ist so eine Kirmeskiste.
Ja, das, was du jetzt. Weißt du, was schlimm, wirklich schlimm ist? Ich finde die Idee, einen Maybach SL zu machen, finde ich überhaupt nicht schlecht. Aber man versucht ja dieses Maybach-Logo, wie so ein Louis Vuitton-Logo, überall. omnipräsent auf einem Rad, ist das 60 Mal pro Rad drauf, wo du dann denkst, muss das sein? Also kann man das nicht einfach elegant und machen und mit einem Maybach-Schild branden, aber nicht dieses, das ist doch nicht der Gedanke gewesen von einem Maybach.
Nee.
Und leider, sorry, wahrscheinlich gibt es Menschen, die das gut finden, aber in Deutschland nicht. Und es ist ja wirklich peinlich.
Die Bilder waren verstörend, gerade vom Innenraum.
Findest du auch?
Ja, ganz schlimm. Und auch außen mit diesem ganz schlimmes Auto. Also habe ich nicht verstanden. Was ich nicht verstehe, ich finde, der Image-Schaden ist doch größer wie der Nutzen von den paar, die das kaufen. Weißt du? Ich habe es nicht verstanden.
Ja. Naja, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen. Ich fand das übrigens sehr, sehr schön. Es haben viele reagiert, auch auf unser Rolex-Thema. Das konnten die sehr, sehr gut nachvollziehen und haben dann auch so ein paar Sprüche gemacht. Und mir ist eine Sache aufgefallen in den letzten zwei Wochen. Eins merkt man ja schon. In meinem Freundeskreis kam jetzt der eine oder andere in die Ecke und sagt, ja, willst du eine haben? Ich habe da noch eine beim Juwelier liegen, die ist jetzt da. Es ändert sich gerade der Markt und zwar extrem. Es gab ja ganz viel Aufpreishandel mit den begehrten Modellen und im Moment kippt das. Also im Moment, wer ernsthaft für sich selber eine Uhr haben möchte und die schön findet, der kann jetzt wieder losgehen. Man kann tatsächlich mal fragen, was der so da hat. Oftmals tatsächlich am Ende auch begehrte Modelle, die bisher über Preis oder auch gar nicht zur Verfügung standen, liegen jetzt wieder beim Juwelier. Ja, man merkt schon, das Geld sitzt nicht mehr ganz so locker. Merkst du das auch, Jens?
Also bei mir sitzt es nicht mehr so locker, nee, aber sonst hier, nö, doch, läuft.
Gut, bei dir sitzt es nicht mehr so locker, erst wenn du deinen 240er verkauft hast.
Komm, wir spielen Roulette-Quartett.
Ja, abgemacht.
Quartett-Roulette.
Gute Idee. Komm, wir nehmen das hier, das ist gut. Guck mal hier, schön. Was hast du da vorne drauf? Was ist? Hast du gesehen? Ja?
Ein Mitsubishi Lancer.
Ja, ich glaube, es ist ein Galant.
Nee.
Sicher?
Ja.
Ich würde sagen, es ist ein Galant.
Galant vielleicht ist eine Nummer größer. Ihn, ja. Galant hat Doppelscheinwerfer gehabt.
Wir gucken gleich mal. Ich gucke es gleich mal durch.
Ja.
Du zuerst?
Ja.
Und gibst du mir einen guten Tipp?
Ja.
Du hast zwei gezogen übrigens. Das macht er, ich glaube, das macht er absichtlich, einfach um sich einen schöneren auszusuchen. So.
Also es ist kein Mitsubishi Galant, den ich hier gezogen habe?
Der wäre übrigens auch schwierig geworden, ne? Den hättest auch du nicht geraten.
Nee.
Hä, gab's den?
Nein, zeig nochmal.
Dazu ein Violet Coupé?
Nee, die hieß bei uns anders.
Also Violet kenne ich auch nicht als
hieß
Namen
bei uns. Ich glaube, der hieß bei uns 140, glaube ich. Ja. Kannst du sagen?
Nicht unschick. Nee. Aber auch nicht existent.
Genau.
Genau. So, dann fangen wir an. Gib mir mal einen Tipp. Ah, es sind diese tollen Quartetts aus den 80ern, bei denen hinten in Blau oben ein Flugzeug, da unter ein Boot und da unter ein Rennwagen ist.
Das kommen
Erinnerungen hoch.
Ist das ist ein später Barockengel.
Okay, ein später Barockengel. Gut. Jetzt müsste man sagen, wenn es ein später Barockengel ist, dann ist es ja ein BMW.
Nein.
Aha. Also nur die Form erinnert an einen Barockengel.
Ein Tipp. Ich habe keine Ahnung.
Ja, toll. Also gut. Barockengel ist ja eigentlich ein BMW. Ne?
Er ist kein BMW.
Gut. Okay. Ist das ein Auto in Anführungsstrichen im Retro-Design?
Das Quartett ist aus den 80er Jahren.
Ja, ist aus den 80er Jahren.
Es ist in dem Sinne kein Retro-Design. Nein. Kann man so nicht sagen. Passt aber auch bei dem Hersteller trotzdem damals überhaupt nicht in die Palette von allen anderen Fahrzeugen.
Okay. Ist es ein japanisches Auto?
Ja.
Gut, es ist kein Mazda. Mazda ist es nicht?
Nein.
Ein Toyota?
Ja.
Welcher Toyota war damals barock? Die Topmodelle Limousinen. So ein Crown.
Nein.
Was war noch barock und was war anders? Ist es ein Geländewagen?
Nein.
Ein sportliches Auto?
Nein.
Eine Limousine?
Ja.
Und es ist kein Crown?
Nein.
Komm. Ist es schwierig? Ist es schwierig?
Ja, ein Cressida.
Uiuiuiui.
Der kam auf den Markt und das
gab. Haben wir da nicht bei Alphons einen gesehen? Hatte Alphons nicht einen Cressida?
Nee, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, das stand damals in Automotorensport sogar. Hä, was ist das denn? Weil, guck mal, komplettes barockes Design mit so einem Schwung vom Kotflügel nach hinten und runter und ganz strange das Auto eigentlich. Wenn du diese geradlinigen Toyota Carina und alles daneben gesehen hast, gesagt, was ist das denn? Wen wollen Sie denn damit ansprechen mit der Kiste?
Ich bin auch ein Ochse, ne? Das Quartett heißt übrigens Autos und dann steht da in schwarz unauffällig Made in Japan. Also. Okay, gut. Dann lass mich mal einziehen. Ich gucke jetzt nachher trotzdem nochmal, ob der Galant, ich meine nämlich, ich habe recht, aber gut. Oh, schön.
Den Lancer gab es auch als Lancer Turbo, als Rallye-Auto.
Ja, ja. Ja, kann sein.
Es gab
kann
keinen Galant Turbo. So gib mich mal einen Tipp.
Fuzzi hätte sich über den Wagen gefreut.
Ja?
Fuzzi!
Fuzzi? Wer ist denn Fuzzi?
Kennst du Fuzzi nicht mehr?
Nee.
In jedem Western gab es doch irgend so ein Trollo.
Ach so, ein Trollo hätte sich über das Auto gefreut.
Ja, ja,
ja. Ist ein Japaner, ne?
Mm.
Ist ein Geländewagen?
Nein.
Limousine?
Nein.
Coupé?
Nein.
Kombi?
Nein.
Ein Pickup?
Mm-mm.
Ein Kleinwagen?
Ja.
Ein Kleinwagen?
Mm.
Ein Toyota?
Nein.
Mazda?
Nein.
Datsun?
Nein.
Nissan?
Nein.
Daihatsu?
Nein.
Was gab es denn noch?
Was gab es noch? Was gab es noch?
Toyota. Also Mitsubishi.
Ja.
Ach, Mitsubishi Colt.
Ja, klar.
Hat sich über einen Colt gefreut.
Ein Colt GT, ja klar. Hier, ein Colt GT, wobei, ein Colt GT mit 52 PS.
Ja.
Naja. Aber die Form fand ich damals ganz gut, diese rundliche.
Als Dreitürer sah der geil aus.
Ja, genau. Genau, der war so schön rundlich, ein bisschen wie so eine Rettungskapsel, ne?
Interessant, ja, interessantes Auto.
Finde ich auch, aber auch
nicht
rar, ne?
Marktexistent.
Nicht marktexistent, genau. Wir müssen mal, das würde mich auch wirklich nochmal sehr interessieren. Hier ist der
Lancer. Das ist wie heute, einer sagte, du, Hardy war heute Morgen hier und sagte, ach, dann habe ich ja hier euren Podcast gehört, Future Classic, weil ihr wart ja nicht, ihr habt ja kein 2S11 gesendet. Ja, und dann die Folge über den CETA. Und dann hat man direkt so mit einer Hand geguckt, so, aber es gibt ja gar keinen zu kaufen, man findet keinen.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich habe auch heute, das war auch witzig, ja. Ich habe auch die Rückmeldung bekommen von unserem Hörer Nils, auch ein Kumpel von mir, der sagte, ich habe es auch gehört und so, und dann musste ich auch erstmal gucken, das ist das erste Auto bei Future Classics, was ich nicht kannte. So. Und da habe ich so gedacht, ja, aber auch niemals kennenlernen wirst.
Was? Nee.
Dann wirst du ja nie. Nee,
du findest also auch keinen Top Fiat Ulysse oder weißt du so, oder gibt's nicht mehr, die Autos,
nee,
sind weg.
Nee, die sind wirklich
alles im Schredder.
Sind weg. Ja,
die sind zu heiß. Die ganze Ulysse hat der ADAC aufgebraucht als Pannenfahrzeuge.
Ja. So. Ja, stimmt. Ja.
Genau.
Gut, Jens, dann sage ich bis zur nächsten Woche. Und dann unsere Hörer wünsche ich eine schöne Woche.
Ja, ach so, mal hier Valentin nochmal. Vielen Dank für den ganzen Honig. Tschüss.
Oh, Honig. Und nochmal Honig. Feine Sache.
Und ja, und Jerry, vielen Dank für das Bier und die Wurst und den ganzen Kram.
Geil, Bier und Honig, das ist mein Frühstück morgen.
Bier und Honig und Wurst. Tschüss.
Ciao, tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.